Ich freue mich ganz fest, dass ich die Predigt über den Psalm 63 weitergeben darf. Ich freue mich aber auch, dass das möglicherweise eine der wenigen letzten Mal ist, wo ich so allein vor der Kamera bin und ihr allein daheim vor dem Bildschirm alle Kirchen in der Schweiz und auch mir in der Chisholmer Frauenfeld und Weingarten und in der EMK im Klingenberg planen darauf, was der Bundesrat am 27. Mai wird sagen, ob Gottesdienste wieder stattfinden und wann und mit wie vielen Leuten. Und ich freue mich darauf, ich muss euch das ganz offen und ehrlich sagen, bis wir wieder dürfen in unsere Gottesdiensträume hineingehen und wir so einfach sehr viel näher dürfen dran sein. Wir sind uns am Überlegen, wie wir das lösen und wenn und so weiter. Wir wollen jetzt auch noch nichts versprechen, aber wir möchten wirklich etwas machen, damit möglichst viele können, wenn sie möchten, teilnehmen in einem Raum an einem Gottesdienst. Und heute sind wir aber noch in diesem Format und ich lade euch alle ein, ich lade dich ein, wirklich einzusteigen auf den Psalm 63, wo über die Suche nach Transzendenz redet. Und das Wort Transzendenz, das hat Lea, die moderiert hat, letzten Sonntag angesagt und gebraucht und sie hat sich fast verschluckt, als sie das Wort ins Maul genommen hat. Und ich möchte das erklären, weil viele haben mich gefragt, was um Himmels Willen ist denn Transzendenz? Das ist ein Wort, das zusammengesetzt ist von zwei Wörtern aus dem Lateinischen. Und zwar vom Wort trans. Und das heisst drüber hinaus oder ene dran oder jenseits von etwas. Man kennt das Wort vielleicht von Transport, wo man etwas bewegt von einem Ort und über den Ort aus an einen anderen Ort bringt. Trans oder Transfer, das kennen wir relativ gut. Und das andere lateinische Wort ist cedere, das heisst Schritte. Das heisst, man könnte sagen, Transzendenz, das ist da, was jenseits von einer Grenze liegt. Ja, was für Grenzen? Ja, zum Beispiel Grenzen von unseren fünf Sinnen. Wir haben fünf Sinn, wir haben den Tastsinn, den Geruchssinn, wir haben zum Beispiel auch unser Gehör und all diese Sinn haben eine Grenze. Die können nicht alles wahrnehmen, was in Realität vorhanden ist. Und zum Beispiel unser Gehör gehört gewisse Frequenzen und gewisse nicht. Zum Beispiel der Ultrasound oder der Ultraschall wird nicht gehört. Und da können wir unsere Ohren spitzen, so viel wir wollen, wir hören den Ultraschall nicht. Das heisst, der Ultraschall ist aus der Sicht von uns Menschen im transzendenten Bereich ähnet einer Grenze, die wir haben. Jetzt, das heisst aber nicht, dass Ultraschall nicht real wäre. Ultraschall gibt es. Und es gibt Geschöpfe, es gibt Tiere, die nutzen. Zum Beispiel eine Fledermaus. Die Fledermaus hört den Ultraschall anhand von diesen grossen Ohren. Die haben sogar ein Radarsystem, die den Ultraschall aussenden. Und könnt im Dunkeln dann das wieder aufnehmen durch ihre super schlauen Ohren. Und die haben, können sich orientieren im Dunkeln anhand vom Ultraschall. Das heisst, für die Fledermaus ist der Ultraschall nicht an einer Grenze, nicht im transzendenten Bereich. Aber für uns Menschen schon. Es gibt andere Grenzen, zum Beispiel an der Grenze von unserem Verstand. Jetzt ohne unanständig zu sein, mein Verstand hat Grenzen und deine auch. Wir verstehen nicht alles. Und es gibt Sachen, die im Jenseits von der Grenze sind, von dem, was wir verstehen können. Und ich glaube, die Dreieinigkeit ist so etwas, ich habe ein neues Bild mitgebracht, das mich über Jahre sehr bewegt hat, von der göttlichen Dreieinigkeit. Wir haben hier den Heiligen Geist, so symbolisch dargestellt, den Sohn. Und wir haben den Vater, also Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, der sich kümmert um einen Mensch, am Sterben ist, man weiß es nicht so recht, ein wunderbares Bild. Und wir als Christen glauben, es gibt bei Gott irgendwie drei Personen, Vater, Sohn, Heiliger Geist, aber es gibt nur einen Gott und darum sind die so zusammengefasst in dem Kreis. Und wir Christen glauben nicht, dass es einen Polytheismus gibt, also eine Vielgötterei. Es gibt nur einen Gott, das ist monotheistisch. Aber es gibt irgendwie die drei Personen und wie man das verstehen kann, das ist ganz schwierig, weil wir in unserem Verstand eine Grenze haben. Also das Verstehen der Dreieinigkeit wäre im transzendenten Bereich, wäre eine dran von einer Grenze von dem, was wir verstehen können. Und es gibt eine weitere Grenze, und wenn man von Transzendenz liest oder redet, so typischerweise in der Literatur, geht es vor allem um die nächste Grenze, nämlich die Grenze von unserem Universum. Die habe ich heute auch mitgebracht, in einem wunderschönen Holzschnitt, wo man das erste Mal veröffentlicht gesehen hat im Jahr 1888. Man weiß nicht, wer das gemacht hat. Das hast du vielleicht auch schon gesehen. Das ist relativ berühmt.
Und da haben wir eine Darstellung von der Grenze von unserem Universum, an dieser Linie entlang. Und auf dieser Seite wäre also unsere Welt, unser Universum mit den Sternen, Mond und den Bäumen und der Landschaft und so weiter. Und unser Universum, das ist die Idee da, die hat irgendwie eine Grenze. Wir können uns zwar fast nicht vorstellen, wie denn das aussehen soll. Also der Raum, Dimension Raum und Zeit wäre auch innerhalb von dem. Und eine dieser Grenze ist Transzendenz. Da ist die Welt Gottes. Und der das gemacht hat, hat da die Rädchen eingebaut. Ich weiß nicht, ob er vielleicht die Vision von Ezekiel gelesen hat, wo die Erscheinung vom transzendenten Gott irgendwie so dargestellt ist. Aber das wäre da eine, wäre dann Transzendenz jenseits von der Grenze von unserem Universum. Und das Spannende ist die Figur da unten, ist der Mann. Da haben wir einen Mann, der hat sich durchgekämpft bis an den Rand vom Universum. Und er streckt seinen Kopf und seine Hand in die Transzendenz hinein. Dort, wo Gott ist. Und er will das erfahren und sehen und berühren, was innen dran ist, was jenseits ist von der Grenze vom Universum. Und wir sehen da in diesem Mann eine riesige Sehnsucht, einen Antrieb, einen Durst, einen Hunger nach dem, was in der Transzendenz ist. Und das ist der Hunger, das ist die Sehnsucht, wo wir beim David im Psalm 63 gehört haben davon. Der David braucht ganz starke Emotionswörter, seelische Wörter für das, wo er in seinem Herz innen empfindet und wo ihn in die Gegenwart von dem Gott treiben tut. Ich zeige euch vom Vers 2 ein paar Beispiele. Er sagt da: Gott, mein Gott bist du, dich suche ich. Und das Wort suche, das ist ein wichtiges Wort. In der hebräischen Originalsprache ist das Wort Asare und das heisst bewusst suchen. Nicht zufällig etwas finden, sondern bewusst suchen und finden. Ich habe mit meinem Bruder zusammen mal so eine Situation gehabt. Wir haben in Pfien gewohnt, bei der Familie Mischler, an der Berghofstrasse 12. Und wir sind dann nämlich mit unseren Velos dort runtergefräsen. Das Haus war leicht erhöht gegenüber der Hauptstrasse dort zu Pfien. Und unten hatte es so einen Brunnen gehabt, einen Dorfbrunnen. Und an so einem schönen Nachmittag, wie noch jetzt wahrscheinlich etwa ist, sind wir losgefräset, ich voraus mit meinem Velo, meinem Bruder, hinter mir her. Und ich bin dort an dem Dorfbrunnen vorbeigedüset und habe dort so unten rechts irgendwie etwas Rotes gesehen. Und mein Bruder, der schlaue Fuchs, der hat gefunden, ich will wissen, was das rote Ding ist. Und hat sich runtergebückt und hat eine Zehnernote aufgeklopft. Die sind nur rot gewesen. Das ist jetzt eine 20er-Note von heute. Damals waren sie rot gewesen. Und er hat die wunderbare Note gefunden und ich habe gedacht, hätte doch ich nur angehalten. Und der Punkt ist das, mein Bruder hat das zufälligerweise gefunden. Er ist nicht bewusst weggefahren und gesagt, ich will jetzt eine 10er-Note finden. Das war ein zufälliger Fund gewesen. Und wenn wir jetzt da zu dem Wort Asare kommen, suchen, sagt der David, ich habe Gott nicht einfach zufälligerweise, hups, ich bin gestürzt über Gott und Gott ist mir über den Weg gelaufen. Nein, er sucht ihn sehr bewusst und proaktiv. Es ist eher das Bild so von einem jungen Mann, der sich verliebt in eine Frau und sie weiß es vielleicht noch nicht. Und er geht dann sehr bewusst an die richtige Art an, oder? Wo er einen Blick kann erhaschen von dieser Frau, die er liebt. Und er agiert sehr, sehr bewusst, überhaupt nicht zufällig. Das ist das, was wir hier haben. Also es ist ein bewusstes Suchen von der Transzendenz. Und dann wird im nächsten Satz die Intensität von dieser Suche wird beschrieben wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt. Hast du das auch schon gehabt? Nach Wasser lechzen? Wo du vielleicht auf einer Wanderung gewesen bist, in den Schweizer Alpen oder irgendwo. Mir, wenn ich das lese, kommt immer eine Wanderung in den Sinn, die ich in Afrika mal erlebt habe. Ich habe ein Bild mitgebracht, meine Gemeinde hat das auch schon einmal gesehen. Da ist mein Vater da, mein schlauer Fuchs von meinem Bruder. Und wir sind da mit einem Professor für Philosophie, mit seinem Lehrerkollegen und dem Sohn. Ich bin da. Sind wir in ein Wadi gegangen, in der Wüste von Afrika, in Djibouti, eines der heißesten Länder der ganzen Welt. Und wir haben gedacht, wir wandern das Wadi, das trockene Flussbett, bis ans Meer runter. Und sie haben uns abgeladen am oberen Ausgangspunkt von dem Wadi und haben gesagt, wir holen euch dann beim Meer unten ab. Und wir haben gedacht, das geht vielleicht anderthalb, zwei Stunden, die Wanderung, kein Problem. Und je länger die Wanderung gegangen ist, da sind wir noch ziemlich munter. Je länger die Wanderung gegangen ist, desto mehr haben wir gemerkt, wir haben viel zu wenig Wasser. Es hat hier nirgends Wasser, kein Hauch von Wasser. Und wir haben eine Wanderung gehabt, ich denke, das sind so in meiner Erinnerung wenigstens 6, 7, 8 Stunden gewesen. Und je länger die Wanderung gegangen ist, desto intensiver ist unser Wunsch, unser Lechzen nach Wasser gekommen. Und wir haben gewusst, es gibt nur einen Weg. Wir müssen bis an den Strand runter vom Meer und dort wartet das Auto auf uns. Und im Verlauf dieser Wanderung ist die Intensität ist gewachsen. Und das ist das, was David da beschreibt. Wie ein Durstiger nach Wasser lechzt. Also er sucht nicht nur sehr bewusst, er sucht auch mit grosser Intensität. Und dann kommt nochmal ein Wort da, das Wort «so verlangt meine Seele». Nach dir verlangen. Wenn unsere Seele nach etwas verlangt, ist es nicht nur bewusst und intensiv, sondern es ist auch unter Ausschluss von allen anderen Optionen. Denn verlangt deine Seele, dann fordert deine Seele da, wonach sich sehnt. Und der David sagt, unter Ausschluss von allen anderen Optionen, die möglich sind, fordert meine Seele dich, oh Gott. Das ist das Einzige in der ganzen Welt, wo noch das ist, was ich will. Und ich fordere es mit äußerster Intensität und ich fordere es sehr, sehr bewusst. Das ist das, was wir hier haben. Und das ist so das, was in der Seele abgeht von dem Mann, der bis an den Rand, bis an die Grenzen des Universums geht und sagt, ich strecke mich aus nach der göttlichen Transzendenz. Das ist der Beschreib in der Seele des Menschen. Und in unserer Zeit haben wir eine Entwicklung, die sagt, wir hoffen oder wir denken, dass die Sehnsucht in dem Menschen immer mehr wird abnehmen wird. Wir haben eine Entwicklung, die heisst Säkularisierung. Säkularisierung sagt, wir gehen davon aus, dass der Mensch, um das, was da drin ist, erklären, also Sternen und Atom und Krankheit und einfach die Struktur von unserer Welt. Wir verstehen sehr vieles nicht, seit Säkularisierungstheorie, aber wir Menschen, wenn wir noch ein bisschen primitiv sind, und jetzt nicht primitiv im Sinne von ethisch primitiv oder unanständig, sondern noch nicht so gebildet primitiv. Der primitive Mensch braucht Gott, das Transzendente, um das zu erklären, was da innen ist. Und jetzt, wenn die Wissenschaft immer mehr von dem erklärt, braucht es immer weniger Erklärung von Gott her. Und darum hat die Theorie von der Säkularisierung gesagt, je mehr die Wissenschaft erklärt, desto weniger Sehnsucht, desto weniger intensiv wird die Suche vom Menschen nach der Transzendenz sein, nach Gott. Desto mehr werden die Leute aufhören, nach Gott zu fragen, desto weniger religiös werden die Leute sein. Das ist die Theorie von der Säkularisierung. Und die Säkularisierung hat tatsächlich Einzug gehalten, besonders in Westeuropa und Kanada, ein bisschen weniger in den USA und in Osteuropa. Aber ich muss euch das ganz offen zugestehen. Ich sage es so anständig, wie ich das kann. Mit einem Hauch Schadenfreude stelle ich fest, dass Theoretiker von der Säkularisierung mit dem Jahr immer irritierter reagieren, weil der Mensch dort unten immer noch so kogereligiös tut. Und ich bringe euch ein Beispiel von einem der wichtigsten Männer in diesem Feld. Das ist der Peter Berger. Das war ein Religionssoziologe, der ist vor ein paar wenigen Jahren gestorben, ziemlich alt, so gegen die 90. Und er hat in seiner wissenschaftlichen Arbeit Religion studiert über etwa 50 Jahre. Der hat die ganze Entwicklung der letzten Jahre im Blickfeld. Und er hat in den 60er Jahren die Theorie der Säkularisierung noch mitgeprägt und er sagt 1969, wenn die Kommentatoren sich in Bezug auf Religion über etwas einig sind, dann über Folgendes. Also wenn etwas klar ist, dann kommt es jetzt, oder? Das Übernatürliche hat die moderne Welt verlassen. Das war einfach geklärt für die Leute damals. Also er sagt 1969, da brauchen wir nicht mehr einen. Was wir noch haben, ist das hier. Okay? Und da sagt er, das ist einfach geklärt, das wissen wir. 30 Jahre später sagt er in einer Veröffentlichung Folgendes. Die Annahme, dass wir in einer säkularisierten Welt leben, ist falsch. Äußerst deutlich. Mit wenigen Ausnahmen ist die Welt entschlossen religiös wie schon immer. in einigen Orten sogar mehr als früher. Und er kratzt sich den Kind. Warum? Warum sind Menschen immer noch religiös? Und man muss ihm hoch anrechnen, dass er sehr ehrlich mit den Daten umgeht. Er verschleiert es nicht, aber er beschreibt etwas, was stattgefunden hat. Wir haben in den 60er, 70er, 80er Jahren einen riesigen Boom von religiösem Interesse. Wir haben den ganzen Esoterik-Boom zum Beispiel. Oder wir haben ein höheres Interesse an östlicher Spiritualität und Religionen, an sogenannten monistischen oder non-dualen Religionen. Und das ist bei uns in der Schweiz auch, ist das gekommen. Vielleicht kennen die einen von euch den Ort, das ist so ein Hotel. Wenn ihr jetzt im Raum wäret, würde ich mit euch darüber reden, ob jemand weiss, wo das ist. Das ist ein Konferenzzentrum gerade oberhalb von einer berühmten Wiese in der Schweiz, gerade oberhalb von der Rüttli-Wiese, in Seelisberg. Das ist Konferenzzentrum vom Maharishi Mahesh Yogi, wo die sogenannte Transzendentale, da haben wir das Wort wieder, die Transzendentale Meditation eingeführt hat in der westlichen Welt und hat seinen Sitz da bei uns in der Schweiz. Wir haben in diesen Jahren einen riesen Boom an religiösem Interesse. Und der Peter Berger stellt das fest. Und kurz vor seinem Tod hat er nochmal ein Buch geschrieben, das ist jetzt 2014. Und da schreibt er, am Schluss von einer 50-jährigen Karriere von der Theorie, also vom Nachdenken über die Säkularisierung. Die Theorie der Säkularisierung gründete auf der Idee, dass die Moderne und damit Wissenschaft das Ende der Religion bringen wird. Diese Annahme kann angesichts der vorhandenen Tatsachen nicht mehr aufrechterhalten werden. Das ist ja äußerst deutlich und äußerst fair. Und die Frage ist, warum? Warum stimmt denn die Theorie nicht? Warum sind die Leute noch religiös? Und die Antwort ist einfach. Gott ist eben nicht einfach nur eine Erklärung für das, was man in der Welt nicht versteht. Gott ist viel mehr. Gott ist etwas, was wir suchen. Unsere Seele sehnt sich danach, sich mit etwas zu verbinden, das grösser ist als wir selber. Das ist das, was wir hier sehen. Das ist die Realität des Menschen. Unsere Seele sehnt sich danach, sich mit etwas zu verbinden, das grösser ist als wir selber. Grösser als wir selber, das wäre was? Das wäre Transzendenz. Unsere Seele ist geschaffen worden für Intimität mit der Transzendenz. Für persönliche Nähe, für Intimität mit der Ewigkeit. Das ist so, wie wir geschaffen sind. Und der Psalm 63 sagt uns, wie wir diesen Hunger sättigen können, diesen Durst stillen, diese Sehnsucht erfüllen können. Der Psalm sagt uns, es gibt nur einen Weg, wie dieser Durst gestillt werden kann. Und zwar, wir müssen Gott suchen um seiner selbst willen. Wir müssen Gott suchen, weil, verstehst du, in der transzendenten Realität gibt es einen Haufen Zeuge. Es gibt Ultraschallfrequenzen. Also da befriedigt unsere Seele ja wohl nicht, einfach zu wissen, dass die gibt und irgendwie mit denen zu tun haben. Es gibt ganz viele Sachen, die in der Transzendenz sind, aus Blickpunkt von uns Menschen. Wir sind begrenzt und nicht alles, was dort im transzendenten Bereich ist, sättigt und nährt unsere Seele. Sondern, sagt der David, wir müssen aufs Ganze gehen. Wir müssen Gott höchst persönlich wollen. Der David sagt, ich gebe mich nicht mit halbbatzigem Zeug, ich gebe mich nicht mit 50%igem, was auch immer, in der Transzendenz zufrieden. Ich will Gott ganz und gar. Und wir sehen das in dem Psalm auf deutlichste Art und Weise. Ich möchte euch das zeigen. Er sagt im Vers 4, denn deine Güte ist besser als das Leben. Jetzt da auch wieder hinter dem Wort Güte, da ist das Wort Chesed, das ist ein Wort, das Gottes Bundestreue beschreibt, also seine beste Qualität von Treue und Verpflichtung seinem Volk gegenüber. Und der David sagt, also ich bin jetzt da in einer Situation und deine Treue ist mir mehr wert als mein Leben. Warum sagt er das? Wir haben es im Vers 1 gehört, vielleicht haben wir das noch in Erinnerung. Der David ist, als er den Psalm schreibt und das Gebet spricht, in der Wüste. Ich habe bewusst nicht ein so romantisches Bild von einer Wüste gefunden oder ausgesucht. Viele Bilder von der Wüste sind ja so romantisch und schön und glauben mir, die Wüste ist sehr schön. Aber David ist nicht so gut gegangen. Er sagt am Anfang, ein Psalm Davids, oder das ist die Einführung, aus der Zeit, als er sich in der Wüste von Juda aufhielt. Warum ist er in der Wüste von Juda? Er ist auf der Flucht von seinem eigenen Sohn. Sein eigener Sohn, der Absalom, der hat eine Truppe von Elitesoldaten um sich gescharrt und geht seinem Vater nach, um seinen Vater umbringen, damit der Sohn, der Salomo, auf den Thron vom Reich kann. So läuft es manchmal in der Familie, gell? Und der David ist da in einer äußerst misslichen Lage. Das ist top lebensbedrohlich. Und in dieser Situation kommt der David nicht zu Gott und sagt, Gott, bitte rett mich von meinem Sohn, schenk mir eine gute Idee, schenk mir Verbündete. Von dem hören wir in diesem Psalm nicht. Das sagt er an anderen Orten manchmal schon, aber in dieser Situation macht der David etwas völlig anderes. Er sagt, deine Güte ist besser als das Leben. In dieser Situation, wo sehr viele würden sagen, du bist mir untreu geworden, Gott. Du hast mich verloren, du hast mich im Stich gelassen. Schau mal, wo ich gelandet bin in meinem Leben. Mein eigener Sohn will mir das Leben nehmen. Da sagt David, nein, deine Treue ist mir mehr wert als mein eigenes Leben. Selbst wenn ich da in der Wüste raus mein Leben würde verlieren, selbst dann wäre deine Güte mir mehr wert. Wir sehen, der David, was macht er? Er sucht Gott um Gottes Selbstwillen, nicht um seinen David Selbstwillen. Der David sucht Intimität mit dem transzendenten Gott. Und das ist etwas, was sehr oft passiert, dass Menschen in die Transzendenz hineingehen, aber nicht um der Transzendenz willen, sondern um ihrer selbst willen. Ich bringe einfach ein Beispiel also aus dem Spiritualitätsmarkt. Da gibt es ein Buch, das letztes Jahr rausgekommen ist, «The Energy Codes». Und die Idee ist, dass man mit so 7 transzendenten Energiequellen sich verbindet. Die sind da so dargestellt. Und was soll da passieren, wenn ich das mache? Die Autorin erklärt es. Lerne die 7 Energiecodes, welche die nötigen Kreisläufe in dir aktivieren, um dich fähig zu machen, als dein, das ist wichtig, als dein seelisches Ich zu leben. Also da haben wir jemanden, der Transzendenz sucht, nicht um der Transzendenz willen, sondern um sich selber willen. Und das ist nicht nur etwas, das jetzt quasi außerhalb vom christlichen Kuchen stattfindet, sondern auch bei uns. Ich habe euch jetzt etwas, und ich hoffe, ihr hängt mich nicht, wenn ich da das bringe. Also Jesus.ch hat sehr viele gute Artikel. Und da hat es einfach, da kannst du Spiritualität einmal eingeben und dann kommt Folgendes. Geistliche Übungen, so werden sie praktisch. Ganz wichtig, es muss praktisch sein, ist klar. Denn geistliche Übungen können helfen, sich auf Gott auszurichten. Das ist mal super. Und dann kommt der Satz, und der ist nicht nur falsch. Und seine Gegenwart zu spüren. Der David, der hat etwas anderes gemacht. Jetzt manchmal machen wir das ist klar, das ist nicht nur falsch. Aber was wir hier haben, ist etwas, was so oft stattfindet, dass wir zu Gott kommen, letztlich, weil wir etwas von ihm wollen für uns selber. Und sehr viele Menschen, wenn sie zum Glauben kommen, dann kommen sie zu Gott mit einem Gebet, das in die Richtung geht. Gott, wenn du da bist, wenn es dich gibt, Gott, ich gebe dir alles, wenn du mir nur mein Gebet erhörst. Und weißt du was, Gott lässt sich auf das ein. Zu gutem Glück, sonst hätten wir alle keine Chance. Wir alle haben schon so Gebet gesprochen und das ist okay. Aber, das ist jetzt wichtig, der Zugang zu Gott stillt unseren Hunger nach Transzendenz nicht. Da erfüllt unsere Sehnsucht nach Intimität mit Gott nicht. Wir müssen Gott um unser Selbstwillen suchen. Und ich bringe jetzt noch mal ein bisschen mehr Familie. Meine Familie ist da irgendwie wichtig heute. Da ist meine Mami auf dem Dach von einem Haus auf einer Insel weit im Indischen Ozean raus, auf der Insel Socotra. Könnt das mal googeln nachher. Das ist ein hochschöner, spannender Ort. Und meine Eltern haben also auf Pensionierung her das Gefühl gehabt, sie müssen noch mal ein bisschen Afrika-Luft schnuppen oder heiße Luft und sind da auf die Insel. Sie sind natürlich gegangen, weil sie von Jesus etwas haben wollen transportieren in die Gesellschaft hinein dort. Und da ist meine Mami auf dem Dach. Ihr seht hinten das Meer. Ich habe sie besucht dort einmal. Und ich habe mit meinem Papi und mit meiner Mami ein paar ganz wichtige Gespräche gehabt in meinem Leben. Ich vermute, du hast auch also wichtige Papi- und wichtige Mami-Gespräche gehabt. Und in einem von meinen Mami-Gesprächen, da ist die Mami vis-à-vis gesessen in meiner Einzimmerwohnung hier in Frauenfeld. Und ich habe gemerkt, jetzt kommt etwas Wichtiges. Ich habe Schwierigkeiten in meinem Leben. Und meine Mami hat mir zugelassen und dann hat sie gesagt, Paul, etwas, was ich erlebt habe. Am Schluss, denn wenn alles zusammenbricht im Leben, zählt nur eins, nämlich persönliche Freundschaft und Nähe mit dem Herr Jesus. Das und nichts mehr anders ist das Kostbarste, was es überhaupt gibt. Kein Ehepartner, keine Gesundheit, keine erfolgreiche Karriere, kein Nix. Und da hat sie genau das Muster gebracht, was im Psalm 63 drin ist. Nämlich, sie hat gesagt, Paul, das Kostbarste im Leben ist Gott suchen um seiner selbst willen. Und da ist etwas ganz Wichtiges drin. Wenn du spirituell unterwegs bist in deinem Leben und du interessierst dich für die spirituelle Dimension in dieser Welt, dann ist das okay, dann ist das gut. Dann machst du da, wozu du geschaffen worden bist. Nämlich du strickst dich aus nach dem, was in der Transzendenz ist. Aber dich auf das einlassen, einfach nur, weil es transzendent ist, einfach nur, weil es Energien sind oder irgendetwas anderes, das wird den Hunger in deiner Seele nicht stillen. Aber das gilt nicht nur für dich, das gilt vielleicht auch für dich, wenn du dich mal bekehrt hast und sagst, ich folge Jesus nach und ich gehe in die Kirche und ich bringe meine Theologie alles genau richtig an und ich lebe ein ethisch-moralisches gutes Leben. Das ist alles nicht schlecht, aber das in sich selber füllt deine Sehnsucht nach Transzendenz nicht. Was du musst machen in all diesen Situationen, ist das, was David in dem Psalm 63 macht. Nämlich, du musst Gott suchen um seiner selbst willen. Du musst das machen, was der Mann macht in unserem Bild. Wenn wir jetzt sagen, das ist der David. Keine Ahnung, wer das war ursprünglich. Aber er bringt etwas von dem zum Ausdruck. Er sagt, ich höre nicht auf, ich gebe mich nicht zufrieden mit etwas da. Ich will Transzendenz Gottes. Nicht nur 50% Transzendenz von irgendetwas, was außerhalb meiner Grenzen ist, sondern Gott selber. Ich gehe aufs Ganze. Ich gebe mich mit nichts weniger zufrieden. Und der C.S. Lewis, der hat in einem wichtigen Artikel, wo heißt das Gewicht der Herrlichkeit, da haben wir wieder das Thema, wo ich vor 3 Wochen darüber geredet habe, von der Substanz, vom Gewicht. Und er hat gesagt, die Herrlichkeit hat Gewicht. Und in diesem Aufsatz redet er über die Sehnsucht vom Mensch. Und er sagt Folgendes. Es scheint, als müssten unsere Sehnsüchte dem Herrn eher zu schwach als zu gross vorkommen. Und der Herr, den er meint da, das ist der Herr Jesus. Und der C.S. Lewis sagt da etwas, was die wenigsten von uns erwartet. Wir erwarten, wenn wir in die Kirche kommen, wenn wir zu der Religion kommen, dass der Theologe oder der Pfarrer oder der Fachmann oder der Christen sagt, oh, deine Sehnsüchte sind zu stark, du musst deine Sehnsüchte eindämmen, dann kannst du ein ethisch gutes Leben führen. Das ist darum erwartet. Der C.S. Lewis sagt, halt, nein, nein. Ich glaube, der Herr Jesus, wenn er uns anschaut, sagt, eure Sehnsüchte sind zu schwach. Wer geht dann weiter und sagt, wir sind halbherzige Geschöpfe, die sich mit Alkohol, Sex und Karriere zufrieden geben. Nicht, dass das schlecht wäre. Wo uns unendliche Freude angeboten wird. Und dann sagt er der berühmte Satz. Wir geben uns viel zu schnell zufrieden mit viel zu wenig. Und das ist die Frage an dich und mich. In dem Psalm 63 lassen wir uns ein, lass du dich ein, aufs Ganze. Deine Sehnsucht nach Transzendenz, treibst du sie dort her, wo sie allein befriedigt werden kann? So wie es der Augustin gesagt hat, unruhig ist mein Herz, bis es ruht, oh Gott, in dir. Wir sind geschaffen für die Intimität mit dem Ewigen höchstpersönlich. Gib dich nicht mit weniger zufrieden. Und das Spannende ist, dass der David, der noch da macht, in dieser notvollen Situation in der Wüste, erlebt ihr etwas und wenn ihr den Psalm dann weiterleset, merkt ihr, der David scheint plötzlich regeneriert. Er scheint plötzlich wieder Pfupf zu haben und parat sie für einen Fight. Ich lese noch einmal, wie es tönt. Meine Feinde, da ist jetzt Vers 10, wollen mir Böses und trachten mir nach dem Leben. Im tiefsten Totenreich werden sie noch enden. Dem tödlichen Schwert werden sie ausgeliefert, den Schakalen werden sie zur Beute. Doch der König, das wäre denn er, wird sich freuen, weil Gott zu ihm hält. Glücklich schätzen kann sich jeder, der sich bei einem Eid auf Gott beruft. Der Mund der Lügner aber wird gestopft. Und wir spüren da im Davids innere Seele nach der immensen Schwachheit und der Not in dieser Wüste, spüren wir, dass er wieder fit wird für ein kleines Fight. Und er ist wieder parat fürs Leben. Und das ist etwas Geheimnisvolles in diesem Glauben. Wenn wir sagen, Gott, dich suche ich. Du bist mein Alles und mein Letzte, dann tut Gott auf geheimnisvolle Art eben gleich uns wieder ins Leben zurückstellen. Und gibt uns so viel. Aber, und wir dann sagen, nein, wir suchen Gott wegen dem, was er uns gibt. Nein. Ja, nicht so. Wir suchen Gott um seiner selbst willen. Wir kommen zu ihm und wir sagen nicht, Gott, ich gebe dir alles, was du willst, nur mein Gebet beantworten. Weil dann geben wir Gott das eine nicht, was er möchte. Nämlich, er möchte, dass wir uns für ihn interessieren. Das Geheimnisvolle ist, dass er dann, wie durch die Hintertüre, uns wiederherstellt ins Leben. Und das ist das, was wir hier in diesem Psalm sehen. Und darum stellt uns der Psalm die Frage, willst du den Durst von deiner Seele stillen, liebe Zuhörer? Willst du das? Dann such Gott um seiner selbst willen. Und ein Weg, wie du das machen kannst, wenn du möchtest, wenn du vielleicht von dem Jesus noch nicht so viel weißt, ist, dass du in ein Live-Seminar kommst. Wir haben aber Mittwoch, 10. Juni, im Bio-Café, da in Frauenfeld, ein Seminar, wo es genau um diese Fragen geht. Es geht um die Frage, wie können wir glücklich werden? Warum lässt Gott Leid zu? Und so weiter. Wir gehen wirklich als Eingemachte. Und du sagst vielleicht, leck, ich habe bis jetzt einfach mich im transzendenten Pool umgedümpelt und ich wette, wie der David, das Ganze. Ich will zum ursprünglichsten, zum ewigen Gott höchstpersönlich, bei dem will ich Intimität, dann komm doch in das Live-Seminar. Ihr könnt da Anmeldung machen über unsere Webseite. Es hat eine beschränkte Anzahl Möglichkeiten zum Teilnehmen, einfach wie man schauen wegen diesen BAG-Richtlinien. Aber das ist vielleicht etwas für dich, wenn du Jesus Christus noch nicht persönlich kennst. Aber dann, wenn du Jesus Christus kennst und vielleicht schon lange mit ihm unterwegs bist, ist mein Rat an dich, bete diese Woche täglich den Psalm 63, und zwar einfach die ersten 6 Vers, den Rest nicht. Den kannst du irgendwann einmal beten, aber wir bleiben diszipliniert. Beim Vers 1 bis 6, warum? Weil das ist der Teil, wo der David sagt, ich suche Gott um seiner selbst willen. Und ich möchte jetzt das mit euch machen, dass wir innerlich uns einlösen auf die krasse Ausrichtung von David. Vielleicht müssen wir dann auch noch beten, dass Gott das weckt in uns, weil unser Leben ist uns so wichtig. Und dass es gut geht in dieser Welt, da, ist uns so enorm wichtig. Und ich möchte jetzt mit uns beten, dass Gott in uns eine Sehnsucht weckt nach dem da, nach ihm selber. Und dann will ich mit uns einfach die 6 Verse nochmal durchlesen, als Gebet. Du ewige, transzendente, wunderbare, ursprüngliche Schöpfer Gott. Du scheinst uns mit der unbändigen und unheilbaren, nicht wegzunehmenden Sehnsucht geschaffen haben nach dir. Nach dir selber. Und wir bitten dich, dass du jetzt in unserer Seele ganz neu den Hunger weckst, das Feuer entfachst, die Flamme gross machst, den Durst wachsen lässt. Und wir bitten dich, dass du schenkst, dass wir einen immensen Wunsch verspüren, wie der David. Dich um deiner selbst willen zu suchen. Egal jetzt, was die Umstände von unserem Leben sind. Vielleicht sind die Umstände gut, vielleicht sind sie auch daneben gerade. Wir kommen zu dir ohne Bitte, dass du unsere Umstände besser machst heute Morgen. Wir kommen zu dir mit der Bitte, dass wir dich selber um deiner selbst willen dürfen kennenlernen. Und wir brauchen, Vater im Himmel, jetzt gerade das Wort von dem David, der in der Wüste ist, um das auch innerlich zu beten. Gott, mein Gott, bist du. Dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist, in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, so will ich dich preisen mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meine Lippen kommt großer Jubel.